Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Deutschland wollte Vorreiter sein bei der CO2-neutralen Erzeugung von Strom und von Wärme. Davon ist nicht viel übrig. Steigende Energiepreise, die Angst vor Deindustrialisierung werfen viele Fragen auf, ob diese Politik richtig war. Und heute spricht mit jemandem, der da in diesem Bereich großer Experte ist, Professor Dr. Edwin Kohl. Herr Professor Kohl, herzlich willkommen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Kohl, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, und zwar, Sie sprechen von einem Lehrstück politischen Versagens im Hinblick auf die Energie- und Wärmewende. Ist die deutsche Energie- und Wärmewende aus Ihrer Sicht gescheitert?
Ich halte die Energiewende für glatt gescheitert und die Wärmewende ebenfalls. Warum? Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten enorm viel Geld ausgegeben für die Energiewende. Okay, wir erzeugen heute sehr viel grünen Strom, ja, das ist richtig. Trotzdem, unterm Strich, erzeugen wir diesen Strom mit einer sehr hohen CO2-Emission pro Kilowattstunde. Um mal Zahlen zu nennen, Frankreich produziert Strom mit durchschnittlich 30 Gramm CO2-Emission pro Kilowattstunde. Frankreich hat etwa 60-65% Nuklearanteil, aber auch andere Stromerzeugungsquellen. Deutschland hat jetzt hunderte Milliarden Euro ausgegeben in die Energiewende, und Deutschland produziert Strom mit durchschnittlich 330 Gramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde erzeugten Stroms das Jahr hindurch. Das ist eine katastrophale Bilanz, weil die CO2-Emissionen ja das Klima beeinträchtigt. Ja. Das sind ja die CO2-Emissionen, die wir in die Atmosphäre schicken, ja, und die den Treibhauseffekt auslösen. Und für mich ist diese Menge der CO2-Emissionen entscheidend für den Umweltschutz. Ja. Und bei Lichte besehen sind diese Zahlen einfach da. Die kann man nicht aus der Welt schaffen, ja. Und wenn ich jetzt sehe, als Unternehmer, es wurden hunderte Milliarden investiert und wir erzeugen heute gut und gerne 10-15% weniger Strom als im Jahr 2000, zum Beispiel vor 25 Jahren. Wir haben aber hunderte Milliarden ausgegeben, und der sogenannte grüne Strom, den wir erzeugen, dieser Strom erzeugt enorme CO2-Emissionen. Wir kommen da gleich hinter Polen, ja. Als Musterland, ja. Mhm. Und die Grünen, also vor allem die Fraktionsvorsitzende Dröge, erzählt, Deutschland wäre ein Maßstab, ein Muster für die Welt. Für mich ist Deutschland zur Lachnummer geworden in der Welt. Weil Deutschland hat funktionierende Kernkraftwerke abgeschaltet. Ja? Diese Kernkraftwerke haben so viel Strom produziert wie der gesamte Offshore-Windbereich zusammen. Ja? Und kein Mensch in der Welt versteht, warum man diese Kernkraftwerke abstellt, wo doch immer mehr Strom erzeugt werden muss, und ja, man diesen Strom halt sauber erzeugen will. Okay. Und wenn ich das alles zusammenrechne, ja, also die hunderte Milliarden, die man ausgegeben hat, die geringere Stromproduktion. Wir produzieren sehr viel Strom zum falschen Zeitpunkt. Ja, wenn die Sonne scheint und noch ein bisschen Wind weht, haben wir Strom, den wir zu Minuspreisen weggeben müssen. Wir müssen also bezahlen, dass andere den Deutschen zu viel Strom abnehmen. Das ist ja alles eine Lachnummer. Ja. Das ist eine von vorne bis hinten gescheiterte Politik.
Genau. Gehen wir noch mal ein bisschen näher drauf ein. Sie haben die Kernkraftwerke angesprochen, die vom Netz genommen wurden. Also ich glaube, es hat keiner verstanden. Würden Sie sagen, dass auch das, ja, das der größte energiepolitische Fehler der letzten Jahre war in Deutschland?
Das ist einer der ganz großen Fehler, ein Kardinalfehler natürlich. Ja. Ein genauso großer Fehler ist es zu glauben, dass man 100% Erneuerbare machen kann. Ja. Das geht nicht, weil man hat ja nie eine Garantie, dass genug Wind weht und dass genug Sonne scheint, ja, oder Helligkeit herrscht, um sowohl ausreichend photovoltaischen oder Windstrom zu erzeugen. Das, die Garantie hat man nicht, ja. Und wir als Industrieland brauchen erstens eine zuverlässige Stromversorgung und zweitens brauchen wir eine bezahlbare Stromversorgung. Ja? Und bei all den riesen Investitionen, die gemacht worden sind, hat Deutschland die höchsten Strompreise in Europa als Industrieland. Mhm. Und das heißt die Industrialisierung.
Ja, Sie sind ja erfolgreicher Unternehmer, also haben Großunternehmen mit Kohlpharma mit aufgebaut und das Thema ist ja, also die Grünen sagen immer, es geht um Klimaschutz, aber Sie haben es angesprochen, Deindustrialisierung.
Naja. Bei Lichte besehen, ist das Ergebnis dieser Energiewende kein Klimaschutz.
Mhm. Genau, also gehen wir da nochmal näher drauf ein, also auch Thema Deindustrialisierung, also es gehen jeden Monat zurzeit 10.000 Industriejobs verloren, also es ist keine Verschwörungstheorie, sondern ja, die Fakten.
Und,
bittere Realität und einfach die Frage an Sie als Unternehmer, also würden Sie heute unter diesen Rahmenbedingungen in Deutschland noch ein Unternehmen gründen?
Ich habe gerade zwei Unternehmen gegründet, ja, also im Baubereich und im Rechenzentrumskühlbereich, ja, also das kann man schon, ja. Was man nicht machen kann, ist in einer energieintensiven Branche investieren.
Hm.
Also dafür ist die Energie zu teuer.
Okay, also da würden Sie sagen, da ist der Zug abgefahren in Deutschland und wenn da.
Es ist schwierig geworden, ja.
Okay. Genau, gehen wir nochmal ein bisschen näher drauf ein, auf das Thema, was das Ganze kostet. Und ich habe eine Studie gefunden von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die haben ein Forschungsinstitut beauftragt mit den Kosten der Energiewende. Also was kostet das, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, bis zum Jahr 2049? Also so um die Zeit will Deutschland ja auch klimaneutral sein. Und da gibt es Berechnungen, die sagen, das kostet zwischen 4,8 und 5,4 Billionen Euro. Also das sind 10 Bundeshaushalte. Wenn Sie solche Zahlen hören, also glauben Sie nicht, dass die Politik so langsam umsteuern muss, weil das ist ja eigentlich auch nicht mehr finanzierbar, oder?
Also es ist auf keinen Fall finanzierbar. Letztlich geht es ja darum, also fangen wir vorne an. CO2 ist kein Gift. Das heißt, ohne CO2 wächst keine Pflanze, gibt es keine Photosynthese. Das Problem ist, wir emittieren zu viel CO2. Und um jetzt diese CO2-Emissionen zu reduzieren, kann man ja in anderen Bereichen sparen. Die Energie, also das Verbrennen von fossiler Energie zum Beispiel eindämmen. Und der Bereich der Wärmeerzeugung ist der größte Energieverbraucher in Deutschland. Ah. Ungefähr 60% der gesamten Energie, die wir verbrauchen, wird erzeugt für Wärme, das heißt Beheizung, Temperierung von Gebäuden und Prozesswärme für Handel, Gewerbe und Industrie.
Ja.
So, und dieser Bereich der Wärmeerzeugung, ja, ist natürlich ein immenser Emittent, ja, und es ist einfacher dort zu sparen, als jetzt in der Stromerzeugung alles auf erneuerbar umzustellen, was einfach nicht funktioniert und unbezahlbar ist, ja. Diese immensen Zahlen, ja, die kommen ja auch nur zustande, weil man Strom speichern muss. Und die Kosten für Speicher sind enorm. Wir verbrauchen pro Tag in Deutschland etwa 1,5 Terawattstunden Strom. Das heißt 1,5 Milliarden Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt die nachhaltigen Quellen nutzen will, brauche ich Speichermöglichkeiten für den Strom. Jetzt kostet der Speicher einer Kilowattstunde etwa zurzeit 250 Euro. Wenn ich also einen Tag Stromverbrauch speichern will, ja, wäre das 1,5 Milliarden mal 250. Ja? Ja. Also 375 Milliarden würden die Speicher kosten, um den Stromverbrauch für einen Tag in Deutschland zu speichern. Geht nicht. Ja? Und man kann schon gar nicht den Photovoltaikstrom aus dem Sommer speichern für den Winter. Das ist unmöglich. Das sind Dinge, da muss man erst gar nicht drüber nachdenken. Kann man von vornherein, kann man das bei den jetzigen Speichermedien, die wir haben, kann man das vergessen. Auch wenn jetzt andere Speichermedien kämen, die billiger sind, wenn man vielleicht nur 100 Euro ausgibt pro Kilowattstunde Speicherkapazität, ist man ja bei einem Tag ja auch schon bei 150 Milliarden Euro. Ja? Also, es geht alles nicht. Und deswegen sind diese Rechenszenarien so, fallen so hoch aus, werden dann 4 bis 5.000 Milliarden für die hundertprozentige grüne energetische Versorgung in Deutschland. Und da hätte man ja auch nur für 2 Wochen vielleicht den Strom gespeichert. Und das bringt alles nichts. Und es ist viel besser, man lässt gewisse Dinge laufen und schaut an anderer Stelle, wo man die CO2-Emissionen reduzieren kann. Und da gibt es genug Stellen. Und da ist etwas, das ist ein Sektor, mit dem ich mich schon seit über 30 Jahren intensiv beschäftige.
Gut, bevor wir auf den Wärmesektor kommen, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Strom. Also warum glauben Sie, halten die Grünen so starr an dieser Strompolitik fest? Also was ist da aus Ihrer Sicht der Grund? Also es gibt ja scheinbar keinen rationalen Grund, aber was könnte ein Grund sein aus Ihrer Sicht?
Ich kann es nicht nachvollziehen. Also mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich diese grünen Statements höre. Es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Ich nenne es ein grünes Wolkenkuckucksheim, in dem sich da viele Leute befinden.
Ja. Okay, dann schauen wir mal auf den Wärmesektor. Also Stromsektor haben wir gesagt, es war ein Fehler, die Kernkraftwerke abzuschalten und das mit Erneuerbaren zu kombinieren, wäre vielleicht klüger gewesen als jetzt, weil natürlich der Strom jetzt durch Gas oder Kohle produziert werden muss. Und der Wärmesektor, da gibt es jetzt ja die Wärmepumpe, die propagiert wird. Also es wird ja geworben und auch gefördert, dass man in Häuser, die bisher mit Öl oder Gas beheizt wurden, die Wärmepumpe einbaut. Was halten
Sie meinen die Luftwasserwärmepumpe?
Die Luftwasserwärmepumpe, genau. Ja. Was halten Sie von dieser Technik?
Sehr wenig. Weil diese Technik wird verkauft als Gesamtpaket, bestehend aus einer Wärmeisolierung, aus Photovoltaik auf dem Dach und dann Fußbodenheizung plus Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und das ergibt dann die KfW-40-Lösung. Mhm. Ja? Und ich habe ja schon vor über 35 Jahren angefangen, nachhaltige Gebäude zu bauen, die also nachhaltig beheizt und auch gekühlt werden. Und ich habe noch nie im Traum daran gedacht, mir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe anzuschaffen, um ein Gebäude zu beheizen, weil ich ja dann mit kalter Winterluft als Energieträger arbeiten muss. Ja. Und man weiß, dass bei 5 Grad Celsius und darunter eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr effektiv ist. Das heißt, ich gebe eine Einheit Strom rein und bekomme die gleiche Einheit Wärme raus. Ja, also ich arbeite 1:1 mehr oder weniger. Ja. Habe ich 10 Grad Celsius, dann kann ich aus einer Kilowattstunde Strom, die ich reingebe, vielleicht 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme rausziehen. Ich muss aber dann heizen, wenn es um die Null ist. Ja. Und dann ist die kalte Winterluft der denkbar schlechteste Energieträger, um ein Gebäude zu beheizen.
Ja, und was würden Sie denn vorschlagen oder was haben Sie gemacht? Erzählen Sie uns das doch mal.
Was habe ich gemacht? Also, ich habe als Unternehmer, als junger Unternehmer, das erste Gebäude umgebaut in den 80er Jahren. Und damals war das Öl billig. Es gab nur die Lösung Ölheizung. Ja. Und ich habe halt da mal isoliert. Ich habe gedacht, Mensch, die Energie, die du da reinpackst, musst du ja im Haus behalten. Also habe ich mal schön isoliert. Ja. So. Dann habe ich Ende der 80er, die Firma hat sich entwickelt, musste ich dann ein großes Firmengebäude bauen. Das habe ich hier in Perl gebaut mit etwa 3.500 Quadratmetern beheizter Fläche. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich so ein Gebäude baue, ohne Fehler in das Gebäude einzubauen, die ich nachher nicht korrigieren kann. Und dann als auch als Familienunternehmer denke ich ja auch über Generationen. Das heißt, was immer ich baue, was immer ich gebaut habe, ist natürlich für mich, aber auch für die nächste und übernächste Generation zu nutzen. Mhm. Alle Gebäude, die ich gebaut habe, gehören schon den Kindern und werden auch an die Enkelkinder gehen und die können diese Gebäude herrlich heizen und kühlen. So, was habe ich anders gemacht? Ich habe also damals, wie gesagt, Öl kostete 20 Pfennig. Ich habe also nicht die Ölheizung als Heizlösung genommen. Ich habe versucht, nachhaltig das Gebäude zu beheizen, indem ich die Solarthermie auf dem Dach, also die Warmwassererzeugung auf dem Dach, kombiniert habe mit einer oberflächennahen Geothermie, das heißt mit einem kalten Nahwärmenetz 1,30 Meter tief verlegt. Und ich habe das einfach entschieden, weil ich ja als Firmengründer selbst entscheiden konnte. Muss ja niemanden fragen. Und ich habe gesagt, so machen wir das. Ja. Und ja, es war eine gewagte Entscheidung. Und siehe da, das Gebäude wird seit 91, 92 wunderschön aus dieser Kombination aus Solarthermie auf dem Dach und der oberflächennahen Geothermie auf der Wiese beheizt und auch gekühlt. Die Architekten und die Ingenieure haben davon abgeraten, weil es ja diese VDI-Normen da gibt, diese VDI-Richtlinien, genauer gesagt, und zur oberflächennahen Geothermie gibt es die 4640, wo empfohlen wird, die doppelte Quadratmeteranzahl an oberflächener Geothermie zu nehmen, als die beheizte Fläche groß ist. Das heißt, das Gebäude, das 3400 Quadratmeter beheizte Fläche aufweist, hätte jetzt eine oberflächennahe Geothermie in großen Ordnung von 6800 Quadratmeter haben müssen.
Das ist schon viel.
Um der VDI-Richtlinie zu folgen.
Ja.
Zu viel, zu teuer, macht kein Mensch. Platz hätte ich vielleicht doch gehabt, aber was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich kombiniere ja die Geothermie mit der Solarthermie, also brauche ich keines 100%. Ich habe also 50% genommen und nicht 200%. Ja. Mhm. Und hatte eben die Solarthermie auf dem Dach und diese Kombination als Energiequelle hat vollkommen ausgereicht, das Gebäude auskömmlich, angenehmst zu heizen und jetzt auch zu kühlen.
Ja, das klingt ja schon mal sehr gut.
Ich musste allerdings den Ingenieuren ein Papier unterschreiben, in dem ich auf mögliche Regresse verzichtete. So, ich sehe noch heute das Gesicht des Ingenieurs von mir, wenn ich ihm das Papier überreiche, ja, dann war er auch zufrieden. Gut, kann ich auch verstehen, ein solches Risiko kann ein Ingenieurbüro nicht eingehen, ist alles klar. Aber das war die Lage der Dinge. Und heute ist es so, dass der ganze Bausektor auf die oberflächennahe Geothermie verzichtet, weil diese VDI-Richtlinie immer noch wie so eine dunkle graue Wolke über allem schwebt. Ja? Und genau so hat man die Solarthermie ja auch gestrichen. Alle Unternehmen, die Solarthermie herstellten in Deutschland, gingen mehr oder weniger aus dem Markt. Hm. Heute interessiert sich kein Mensch für Solarthermie und ich heize mit diesen beiden Energieträgern und kühle Gebäude jeglicher Größenordnung.
Ja, und das relativ CO2-neutral, also bis auf den Strom, oder?
Ich brauche ein bisschen Strom, auch nur ein bisschen. Also ja. Ich betreibe hier in Perl eine Forschungsstation, wo wir sämtliche Messwerte der Solarthermie und der Geothermie speichern und auswerten. So. Und wir können wunderschön nachweisen, dass im Januar die Solarthermie oder die Sonne durch die Wolkendecke scheint und das Wasser in der Solarthermieanlage im Monatsschnitt auf 26,1 Grad heizt. Mhm. Im Februar liegen schon über 30 Grad, ja. So. Wenn ich jetzt, was ich getan habe, keine Fußbodenheizung verwende, das mache ich nicht, habe ich nie gemacht. Ich verwende Heizkühldecken. Da wird praktisch die Heizung unter die Decke gehängt. Das ist auch eine große Fläche, wie die Fußbodenheizung so groß, ja. Der ganze Raum ist ja dann Heizkühldecke. So. Und bei einer Heizkühldecke brauche ich einen Vorlauf von 26 bis 28 Grad Celsius. Habe ich jetzt schon im Winter den größten Teil dieser Energie bei bedecktem Himmel durch die Solarthermie erwirtschaftet, ja, brauche ich nicht mehr viel, um noch aufzuheizen, um aufzuwärmen. Ja. Habe ich jetzt eine Woche lang Nieselregen und schlechtestes Wetter, dickste Wolkendecke, habe ich das Erdreich als Energiequelle.
Ja, also wirklich eine kluge Lösung.
Ich habe immer eine redundante energetische Versorgung für Heizen und Kühlen.
Vielleicht mal Ihre Einschätzung zu dem Thema. Also Wärmepumpe wird propagiert. Also glauben Sie, stecken da Lobbyinteressen hinten dran? Also und warum geht man jetzt auf so Lösungen wie die Ihre? Also ist das dann eher Bürokratie, VDE-Richtlinie oder?
Ja, wissen Sie, wenn man in Deutschland in den 90er Jahren meinem Beispiel im Bausektor gefolgt wäre, hätten wir heute in Deutschland kein Gasproblem im Wohnungssektor. Ja. Man kann auch mehr Familienhäuser genauso gut damit ausstatten. Auch im urbanen Bereich. Wir verlegen dieses kalte Nahwärmenetz auch unter Gebäude. Ja. Das ist auch alles schon erprobt und gibt schon lange. Ist alles machbar. So, warum ist man dem nicht gefolgt? Ich habe also wirklich mir größte Mühe gegeben, diese Lösungen zu propagieren. Ja. Es hat niemanden interessiert, weil mir wurde gesagt, ach, das Öl ist ja so billig, ja. Das rechnet sich doch alles nicht, ja. Und dann kam das noch billigere Gas. So, also meine Lösung hat keinen Menschen interessiert. Ich habe trotzdem diese Lösung als richtig erkannt und sie konsequent umgesetzt und noch verbessert.
Und Sie haben jetzt dann noch ein Unternehmen gegründet mit 0 plus 0, wo das Konzept auch in die Fläche getragen wird.
Ja, oder? Also 0 plus 0 ist mein Baby. Ich habe das im zarten Alter von 73 gegründet. Und das lag auch an der Gaskrise durch den Ukraine-Krieg. Ja. Habe mich also der guten Lösung besonnen, die einfach nur liefen. Also die Gebäude, die waren einfach problemlos beheizt, ja, und gekühlt. Also habe ich mich wiederum mit diesen Lösungen beschäftigt und habe eine neue Firma gegründet, 0 plus 0. Die eine 0 steht für Nullkosten für Solarthermie und die andere 0 für Nullkosten für oberflächennahe Geothermie. Ja, so. Deswegen 0 plus 0 ist 0, also mehr oder weniger kostet das Beheizen und das Kühlen nichts. Ja, das ist 0 plus 0. Und aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Know-how heraus habe ich auch eine Firma gegründet, die Rechenzentren nachhaltig kühlen kann. Das ist die gleiche Technik, mehr oder weniger.
Okay. Vielleicht noch mal eine Nachfrage zum Thema Kühlen. Also ich würde mal sagen, den Klimawandel als Deutschland aufzuhalten, ist sehr, sehr schwierig, weil wir nur wenig im Vergleich zur Welt emittieren, aber wir müssen ja mit dem Klimawandel klarkommen. Also das heißt, wir müssen uns anpassen. Und ich stelle mir die Frage, das Thema Kühlen, warum ist das Thema Kühlen in Deutschland jetzt so ein großes Thema? Weil wenn es immer wärmer wird, würde ich sagen, muss man einfach mal kühlen, oder?
Ich kühle meine Firmengebäude in Märtliche bei Kohlpharma seit über 30 Jahren über Heizkühldecken. Wunderbar. Im heißesten Sommer sitzen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in angenehmen Räumen. Der ist wassergekühlt. Es gibt keine Kühlgeräte, die eine trockene, kalte Luft in den Raum hineinblasen. Ja, das gibt es gar nicht. Das mag ich nicht, vertrage ich auch nicht. Ja, und das gibt's nicht bei uns. Und diese Heizkühldecken können eben im Winter heizen, im Sommer kühlen. Ja, und das kühle Wasser lässt sich auf wunderschöne Art herstellen. Also nachhaltig und sehr kostengünstig.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal so einen Blick in die Zukunft. Wir haben es ja zu Beginn des Interviews angesprochen, also die Politik müsste eigentlich einen Kurswechsel vollziehen. Was wären denn so Ihre Wünsche im Bereich Strompolitik, im Bereich Wärmepolitik an die Bundesregierung oder auch an die Landesregierung? Also wenn Sie da ein paar Wünsche frei hätten, was würden Sie direkt umsetzen?
Also ich würde das umsetzen, was ich gerade auch in Gebäuden, die ich baue, umsetze. Ja? Also ich würde diese Möglichkeit die 0 plus 0 Möglichkeit würde ich ins Auge fassen. Ja? Wenn es möglich ist, mit einer Technik, die Generationen hält, ein Gebäude, ein neu erbautes Gebäude über Generationen nahezu kostenfrei zu heizen und zu kühlen, ja? Ja, dann kann man doch nur sich für solch eine Technik entscheiden. Und ich bin halb froh, dass die Landesregierung mit dem Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker das erkannt hat, ja, und dass ich jetzt dieses Studentenwohnheim auf dem Gelände der Universität bauen kann.
Okay, das ist ja schon mal
Mit
ein
dieser Technik, ja.
gutes
Also
Projekt.
ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung und wird auch zu einem Leuchtturmprojekt werden.
Und beim Thema Strompolitik, also was würden Sie sagen, nochmal gucken, ob wir die Kernkraftwerke ans Netz bekommen oder Fracking
Also
oder was auch immer.
absolut, also man muss, also wir müssen gucken, wo wir bleiben. Wir können doch nicht teures amerikanisches LNG kaufen, also Flüssiggas kaufen und uns von Trump sagen, wenn ich will, sperre ich euch von der Belieferung aus. Ja? Also die Erpressung, die aus Washington kommt, ist ja noch unverschämter als das, was der Putin gemacht hat. Putin hat ja immer geliefert, ja. Aber Trump fängt an, uns gleich schon mal zu erpressen. Geht gar nicht, ja. Das darf man sich nicht bieten lassen. Und wir müssen als Industrieland gucken, wo wir bleiben. Und wir verbrauchen Gas aus US-Fracking-Quellen, ja. Aber selber sind wir nicht in der Lage zu fracken, ja. Also, das ist ja auch irgendwo ein bisschen schizophren, ne? Deutschland muss Fracking möglich machen. Heute ist Fracking ja nicht mehr so schlimm, wie es mal war früher. Ja? Also man hat ja auch viel dazugelernt. Und Deutschland kann eigens erzeugtes Fracking-Gas verwerten, ja, und muss nicht alles importieren. Und Deutschland kann auch seine Atomkraftwerke wieder zum Laufen bringen, auch wenn es den großen Energieerzeugern nicht gefällt. Die sind sehr, sehr auskömmlich entschädigt worden. Ja? Und wenn man die AKWs wieder zum Laufen bringt, müssten ja diese Entschädigungen wieder zurückbezahlt werden. Das wollen die auch nicht. Ja? Also die Leute aus der Nuklearreaktorszene, die ich kenne, sagen, es ist kein Problem, die Reaktoren wieder zum Laufen zu bringen. Und wenn ich dann mal anschaue, was jetzt auf uns zukommt in Richtung Stromverbrauch im Rechenzentrumssektor, ja, da wächst ja ein Bedarf heran, ich weiß nicht, wie man den decken soll.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht nochmal so eine allerletzte Frage. Also Sie haben gesagt, Sie haben jetzt nochmal zwei Unternehmen gegründet. Also Sie sind ein optimistischer Mensch. Wie ist denn so Ihr Blick in die Zukunft Deutschlands? Also glauben Sie, dass wir als Industrienation bestehen bleiben oder haben Sie da Ängste, dass das vielleicht auch in ein paar Jahren nicht mehr so sein könnte wie
Also
heute?
Deutschland hat noch immer noch eine Industriequote von über 20%, ja, und die geht halt jedes Jahr runter und irgendwann liegen wir bei 10%, ja. So, also Industriearbeitsplätze gehen verloren, energieintensive Industrien müssen aber auch in Deutschland bestehen können und das muss man wieder hinbekommen. Und das heißt eben, Fracking in Deutschland erlauben, AKWs wieder ans Netz und diesen Wahnsinnsausbau der Windenergie und der Solarenergie stoppen. Das können wir uns nicht leisten.
Herr Professor Kohl, vielen Dank für das Interview. Hat großen Spaß gemacht und Ihnen weiterhin viel Erfolg bei
Sehr
Ihren
gerne.
tollen
Danke für die
Projekten.
Einladung nochmals.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.